SPD wäre wahrscheinlich auch nicht einverstanden und der Grünen auch nicht und der kleineren Parteien dann ebenfalls nicht. Denn rein äußerlich haben die doch viele Ähnlichkeiten, oder? Überall sind Menschen, die gewählt werden wollen, alle bekennen sich zur Demokratie, mehr oder weniger. Alle wollen die Wirtschaft fördern, alle wollen die Arbeitslosigkeit senken. Ja, da können wir doch sagen, das ist alles dasselbe. Also warum der Streit unter den verschiedenen Parteien ist doch letztendlich vollkommen gleich. Würden Sie mir zustimmen? Also, wenn Sie nicht sehr politisch engagiert sind, vielleicht, dann würden Sie sagen, ach, habe ich doch schon immer gesagt, Politik, alles das Gleiche, kann man sowieso nicht vertrauen den Leuten, dann vielleicht. Aber wenn Sie politisch engagiert sind, dann werden Sie dem nicht zustimmen. Dann werden Sie sagen, nein, da gibt es ganz spezifische Unterschiede. Und da merken wir, im Vergleich verschiedener Gruppen ist nicht immer das entscheidend, was ähnlich ist oder gleich ist, sondern manchmal kommt es geradezu auf den Unterschied an. Der Unterschied ist das Entscheidende. Also wenn Sie, wenn ich mal ein Beispiel aus dem Alltag nehmen darf, wenn Sie dann am nächsten Sonntag Gäste zu sich nach Hause einladen. Bei uns zu Hause ist es so, wenn wir da beim Kaffee trinken sind, dann frage ich zumindest, ja, wollt ihr denn jetzt lieber Kaffee oder Tee? Machen Sie ja vielleicht auch, nicht? Jetzt könnte man ja auch ganz großzügig sagen, ist doch alles gleich, denn das ist ja zu 99% heißes Wasser. Also ist doch vollkommen egal. Dann bekommen einfach alle schwarzen Tee, nicht? Ist ja egal, denn da bin ich ganz tolerant, es ist alles das Gleiche. 1% Unterschied spielt keine Rolle. Sind Sie einverstanden? Also meistens legen die Menschen ja schon viel Wert darauf, ob es beim Frühstück Kaffee gibt oder beim Kaffeetrinken oder Tee und dann noch schwarzen Tee oder grünen Tee oder roten Tee oder sonst irgendetwas. Und da merken wir, bei diesen Getränken ist das Entscheidende der Unterschied. Darauf kommt es uns an. Und nicht auf das, was ähnlich ist. Und wahrscheinlich würde keiner von uns so schnell sagen, das ist doch alles dasselbe. Wenn ich jetzt heute Abend etwas frech wäre, oder ich bin es jetzt einfach einmal, dann könnte ich auch die Ehemänner hier unter uns ansprechen und sie dazu herausfordern, mir zu begründen, warum sie denn gerade diese Frau geheiratet haben. Nun, Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Denn dann könnte ich sagen, na ja, Ihre Frau ist doch zu 99% so wie jede andere Frau auch. Hat zwei Augen, hat eine Nase, hat Haare auf dem Kopf, hat zwei Beine. Warum gerade die? Ist doch alles gleich, oder? Oder wenn ich jetzt noch frecher wäre, Sie mögen es mir verzeihen, dann könnte ich auch sagen, warum haben Sie nicht eigentlich einen Schimpansen geheiratet? Naja, jetzt sind mir einige vielleicht böse und ich hoffe nicht zu sehr. Also ich will ja keine Frau hier mit einem Affen vergleichen, sondern ich will einfach bloß sagen, rein genetisch, fragen Sie einen Genetiker. Ein Genetiker sagt, dass das Erbgut eines Schimpansen zu etwa, 98% mit dem des Menschen übereinstimmt. Also 98%. Nee. Aber jetzt werden Sie alle wahrscheinlich bewusst sagen, nein, nein, also diese Unterschiede, die sind gerade das Entscheidende. Ich hoffe an diesen Beispielen, die ich jetzt gewählt habe, mit denen ich ja niemanden hier irgendwie angreifen will, aber ich hoffe, diese Beispiele machen deutlich, nicht nur die Parallelen sind entscheidend, wenn ich etwas miteinander vergleiche, sondern manches Mal sind es gerade die Unterschiede, die entscheidend sind. Und auch, ich glaube, dass so genauso geht es bei den Religionen. Ich stimme zu, wir sollten friedlich miteinander umgehen, auch da, wo wir verschiedene Religionen oder verschiedene Überzeugungen vertreten. Aber ich glaube nicht, dass es ein guter Weg ist, indem wir die Unterschiede versuchen einzunivellieren. Den einzelnen Vertretern ihrer Religion sagen, naja, das ist doch nicht so wichtig, du glaubst doch im Grunde genommen dasselbe wie die anderen auch, obwohl sie selbst bekennen, dass sie das nicht tun. Also Sie müssen ja einfach nur einmal einen Muslim oder einen Buddhisten fragen, wie wirst du denn erlöst, wenn ich mal den christlichen Begriff benutze. Wir könnten jetzt auch sagen, wie kommst du zu Gott? Und dann werden die Ihnen vollkommen unterschiedliche Antworten geben. Da sagt dann ein Muslim dazu, dann musst du die 5 Säulen halten. Da musst du eben beten und Almosen geben, Ramadan halten, Pilgerreise machen und so weiter. Da, so wirst du erlöst. Fragen Sie einen Hindu, dann läuft das ganz anders. Der sagt beispielsweise, Sie müssen Yoga machen oder Sie müssen Mantras sprechen. Das kennt der Christ dann wiederum auch nicht. Der Christ hat dann wieder einen anderen Weg, wie er denkt, dass er zu Gott kommen kann. Das Ziel ist auch unterschiedlich. Man könnte ja sagen, jetzt sind verschiedene Wege, so wie das ja Sprichwort sagt, viele Wege führen nach Rom. Nicht? Also egal, wo man lang geht, man kommt ja doch dann nach Rom. Und so könnte man bei den Religionen ja auch sagen, es sind zwar verschiedene Wege, aber die kommen zum selben Ziel. Wenn wir die Religion aber genau befragen, dann wollen die ja nicht einmal zum selben Ziel. Also fragen Sie einen alten Germanen, von denen es heute ja nicht mehr so viele gibt, aber die alten Germanen, die wollten nach Valhalla. Und Valhalla, das war ein riesiger Raum, eine riesige Halle. Und dann sind da die Männer insbesondere, die sind ums Lagerfeuer herum, erzählen sich ihre Heldentaten. Sie trinken dabei Bier, so eine Art Honigwein, Met, so eine Art Honigwein. Und erzählen sich ihre Heldensagen und dann schlafen sie einen Rausch aus und dann geht es am Morgen draußen wieder zum Kampf. Und dann kommen sie abends zurück und erzählen wieder, was sie gemacht haben. Und dann sehen sie dagegen, der Buddhist, der sagt, sein Ich löst sich auf, seine Individualität löst sich auf und vereint sich mit dem All-Einen. Und jetzt frage ich sie, ist das dasselbe? Die wollen doch auch wo ganz anders hin. Es geht ja nicht nur, dass der Weg zu Gott ein anderer ist, sondern alle Religionen stellen ja auch ein unterschiedliches Ziel vor. Das, wie sie das Jenseits beschreiben, wie sie Gott beschreiben, wie sie den Zustand beschreiben, zu dem sie wollen, das ist ja auch alles ganz unterschiedlich. Das ist nicht gleich, wo wir sagen können, das ist auf derselben Ebene. Und wenn wir mit den Vertretern der Religion sprechen, dann müssen wir doch das auch ernst nehmen. Dann können wir ja nicht sagen, du sagst, du willst zu diesem Himmel, aber du kommst eigentlich wo ganz anders hin. Das wäre ja so ähnlich, als wenn ich Sie jetzt nach Ihren Urlaubszielen fürs nächste Jahr befrage. Und dann sagt der eine, ja, ich will nach Spanien und der andere, der sagt, ja, ich bleibe in Deutschland oder ich gehe in die Berge und der andere macht vielleicht eine weite Reise, fährt in die USA. Und dann sage ich Ihnen hinterher, Sie kommen alle an selbe Ziel. Dann würden Sie wahrscheinlich auch entweder an meinem Verstand zweifeln oder sagen, was will der mir denn jetzt sagen? Ist das jetzt irgendeine psychologische Antwort? Denn ist ja klar, wenn Sie zu einem anderen Ziel wollen, dann hoffen Sie doch auch, an diesem Ziel anzukommen. Und genauso ist es bei den Religionen. Die Religionen, könnten wir sagen, sind wie Reiseführer zu einem Ziel. Aber wenn das Ziel ein anderes ist, das heißt, wenn das Ziel vollkommen anders beschrieben ist, wie kann ich dann behaupten, dass die alle zum selben Ziel kommen? Ja, zu welchem denn? Ist es dann der germanische Vorstellung, die christliche, die jüdische, die islamische, die buddhistische? Welche dieser Vorstellungen trifft denn dann zu? Wo kommen wir denn dann am Ende hin? Und da müssen wir sagen, auch das ist dann vielleicht etwas zu schnell, dass man davon ausgeht, dass diese Religionen alle zum selben Ziel kommen. Also es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Religionen und die sollten wir ernst nehmen, weil die Vertreter der Religion selbst sie auch ernst nehmen und es ihnen wichtig ist. Und jetzt könnten wir die Frage stellen, ja, worin bestehen diese Unterschiede? Also die nebensächlichen Unterschiede, da würde ich auch sagen, naja, die spielen ja keine große Rolle. Wie man das Essen würzt oder wie man sich kleidet, da würde ich sagen, da können wir ja mit großzügig tolerant sein oder welche Musikrichtung man besonders gut findet, das ist ja nicht so das Entscheidende. Aber Religionen wollen ja eine Antwort darauf geben, wer ist Gott? Wie denkt Gott über mich? Wie soll ich mich verhalten? Wie kann ich in Gemeinschaft mit Gott kommen? Was ist nach dem Tod? Auf all diese Fragen wollen Religionen eine Antwort geben. Und die Antwort fällt in den verschiedenen Religionen eben sehr unterschiedlich aus. Also da werden, ich habe es ja gerade gesagt, wird Gott unterschiedlich beschrieben. Schauen Sie sich beispielsweise, Sie kennen das wahrscheinlich noch so aus der Jugendzeit, die Sagen des klassischen Altertums an. Da wird dann von Zeus und von Athene und Diana und so weiter berichtet. Und wenn Sie sich diese griechischen und römischen Götter anschauen, dann merken Sie schnell, die haben viele sehr menschliche Eigenschaften. Ein Dionysos, der Gott des Weins, der betrinkt sich gerne und ist dann so im Exzess und feiert. Und der Apollos ist mehr der Gott der Denker und der Philosophen, also der hat damit weniger zu tun. Athene ist die Kämpferin mit dem Spieß in der Hand und dem Schwert in der anderen. Sie kämpft dabei. Diese Götter sind sehr unterschiedlich in ihrem Charakter, haben viele menschliche Züge, sind aber dann, so wie die Griechen und Römer sagen, unsterblich, ewig. Sie haben halt mehr Macht und Einfluss, aber sonst sind sie sehr menschenähnlich. Schauen Sie sich dagegen beispielsweise viele der Götter der alten Mayas an. Das waren Götter, die eher blutrünstig waren. Sie haben das vielleicht schon mal gehört, dass auf den Stufenpyramiden in regelmäßigen Abständen diesen Göttern Blutopfer gebracht worden sind. Dass man Gefangene in der Schlacht aufgehoben hat und ihnen mit einem Steinmesser bei lebendigem Leib die Brust geöffnet hat, um das schlagende Herz herauszunehmen und dem Gott zu opfern. Das ist wieder eine ganz andere Form von Göttervorstellung. Oder ich habe es auch schon kurz gesagt, viele Hindus glauben daran, dass es eine kosmische Energie gibt, das All-Eines, das Brahman, was hinter allem steckt. Und so stellt man sich dabei Gott vor. Im christlichen Bereich stellt man sich Gott vor als ein individuelles Wesen, als eine Person, als eine Persönlichkeit, die reden kann, sprechen kann, ihre Wünsche mitteilen kann, die aber keinen irdisch-menschlichen Körper hat. Deshalb auch nicht wie die griechischen Götter abbildbar ist, aber eben auch nicht wie die Kraft im Hinduismus mehr anonym ist, sondern wo es eine konkrete Person ist, aber eben eine nicht materiell fassbare. Im christlichen Glauben ist es so, dass ausgedrückt wird, dass Gott Gemeinschaft mit den Menschen haben will und den Menschen unendlich liebt. Das ist auch nicht bei allen Göttern so. Viele Götter stellen Forderungen. Beispielsweise bei den Sumerern war es so, die Götter haben die Menschen geschaffen als Arbeitssklaven, wird uns da berichtet. Also sie wollten die Arbeit nicht mehr tun, die war zu mühsam. Und dann haben sie den Menschen geschaffen, dass er arbeiten soll. Und dann gibt es auch da in dem sumerischen Epen, wird dann berichtet, dass die Menschen dann zu laut waren. Sie haben die Götter bei ihrem Mittagsschlaf gestört. Und deshalb haben die Götter dann die Menschen wieder vernichtet. Und dann hat es ihnen aber leid getan, weil sie die Arbeit wieder tun mussten. Und dann haben sie wieder neu geschaffen. Und so geht das dann eben hin und her. Also das heißt, die Vorstellungen, wie man sich Gott vorstellt, ist in den verschiedenen Religionen sehr unterschiedlich. Dass auch das Ziel, zu dem wir einmal streben, die Ewigkeit, die wir wo verbringen wollen, unterschiedlich sein kann, das habe ich schon genannt. Ich habe ja hier das Beispiel genannt im Buddhismus, dann habe ich das Beispiel der alten Germanen genommen und wenn wir das im christlichen Sinne sehen, dann ist das die Ewigkeit bei Gott, in seiner Gemeinschaft, in seiner Nähe zu verbringen, denn die Ewigkeit in der Bibel ist ja nicht, wie man das aus manchen Karikaturen mitbekommt, das haben Sie vielleicht auch schon gesehen, so in Karikaturen ist das ja, dann ist irgendwo Petrus mit dem Schlüssel, nicht? Und der kann dann öffnen, wenn man die richtige Antwort gegeben hat und dann sitzt man irgendwo auf einer Wolke und von einer Ewigkeit bis zur nächsten spielt man Harfe. So ist das ja manchmal in Karikaturen dargestellt und das ist aber nicht das, was die Bibel uns sagt. Sondern die Bibel, ich habe auch am vergangenen Sonntag darauf hingewiesen, vergleicht die Ewigkeit bei Gott mit dem prächtigsten Fest, was wir uns vorstellen können in der damaligen Zeit, eben mit einem ausgedehnten Hochzeitsfest, wo es den Menschen gut geht, sie sich freuen können, sie all das haben, auf das sie sonst häufig verzichten müssen. So vergleicht die Bibel diese Ewigkeit, wie der Mensch sie bei Gott verbringen kann. Auch wenn wir die Einzelheiten anschauen des Lebens der Menschen, also wie sie miteinander umgehen sollen, ist unterschiedlich. Nehmen wir beispielsweise den Hinduismus. Im Hinduismus ist es so, dass Menschen verschiedenen Kasten zugeordnet werden. Also das heißt, nicht jeder Mensch ist vor Gott gleich. Also auch die Vorstellung von Menschen ist unterschiedlich. Viele Religionen gehen davon aus, dass es im Inneren des Menschen einen guten Kern gibt, einen göttlichen Funken gibt. Das tut der Buddhismus übrigens auch. Da gibt es einen guten Funken im Menschen und der muss sich eben weiterentwickeln und dann zur Buddhaschaft gelangen, so nennen das Buddhisten, um dann die Erleuchtung zu bekommen. Also das heißt, hier ist im Menschen etwas Gutes, an das man anknüpfen kann und was man weiterentwickeln kann. Und der Mensch ist dann auch dafür verantwortlich, das zu tun. Wenn wir das wiederum vergleichen jetzt mit christlicher Überzeugung, dann wirkt das erst einmal wesentlich pessimistischer. Wenn wir in der Bibel lesen, zum Beispiel im Römerbrief, dann steht da, es ist kein Mensch gerecht, auch nicht einer. Es sind alle schuldig vor Gott. Also die Bibel sagt uns, wir als Menschen streben häufig nach dem Guten. Das wird uns ganz deutlich im Römerbrief gesagt. Paulus sagt dann auch, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Also diesen inneren Zwiespalt, dass da schon die Sehnsucht im Menschen ist zum Guten. Und deshalb viele Menschen sich ja auch nach dem Guten ausstrecken und versuchen, es zu erreichen in ihrem Handeln, aber dass sie es letztendlich doch nicht schaffen. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Also die eine Religion, die davon ausgeht, da ist das Gute und das muss entwickelt werden, das kann auch entwickelt werden und aus der eigenen Kraft kann man das dann erreichen. Und auf der anderen Seite das vielleicht eher etwas Pessimistische, der Mensch kann es nicht, der Mensch ist eigentlich in seinem innersten Kern verdorben. Er ist korrupt, könnte man da sagen. Also Cor ist ja das Herz und ruptus gebrochen, also er hat ein zerbrochenes Herz. Er ist nicht so, wie er eigentlich sein will und er schafft es aus eigener Kraft auch nicht. Denn ebenfalls der Weg, wie kann ich errettet werden, wie kann ich vor Gott gerecht dastehen, wie kann ich zu Gott kommen, wird in den Religionen ja unterschiedlich beantwortet. Bei manchen sind es Rituale, die absolviert werden sollten. Beispielsweise, wenn ich jetzt wieder den Hinduismus nehme, da ist es so, dann gibt es Waschungen im Ganges, dann gibt es Opfer, die den Göttern gebracht werden, Gebete, die man vor den Götterstatuen spricht, dass man in verschiedenen Lebensphasen auch in einen Ashram geht, also um dort zu meditieren oder die heiligen Schriften zu lesen. All das kann dazu beitragen, dass man in diese höchste Stufe der Erleuchtung und Errettung kommt. Wenn man im Judentum gerettet werden will, dann sollte man all die Gebote des Alten Testaments halten. Dann sollte man die Opfer bringen, im Alten Testament ja im Tempel. Die sollten ja die schlechten Taten, das falsche Verhalten neutralisieren. Sie sollten das wieder rückgängig machen. Das wäre da ein Weg zur Errettung. Wenn man sich das im Buddhismus anschaut, dann ist das meistens eher ein Weg der Meditation. Also das heißt, ich versenke mich in mich selbst, ich bringe mein Denken zur Ruhe, mein eigenes Wollen und Wünschen zur Ruhe. Und wenn ich nichts mehr denke und nichts mehr empfinde und nichts mehr fühle, dann werde ich eins mit dem All-Einen, mit dem Nirvana. Dann habe ich meine Erleuchtung erlebt, dann bin ich selbst Buddha geworden. Das sind da die Antworten. Im christlichen Glauben läuft das etwas anders. Im christlichen Glauben wird gesagt, der Mensch hat gar keine Möglichkeit, von sich aus zu Gott zu kommen. Es ist unmöglich, weil Gott so rein und gut ist, dass er nichts Böses und Schuldiges bei sich dulden kann. Und dass der Mensch auch keine Möglichkeit hat, seine falschen Taten, seine Schuld, das Böse, was in seinem Leben ist, zu neutralisieren. Und wenn wir etwas darüber nachdenken, dann werden wir ja auch feststellen, das ist tatsächlich nur ganz begrenzt möglich. Also wenn ich einen anderen Menschen belüge, ich kann zwar hinterher hingehen und mich entschuldigen, aber ich kann die Lüge damit nicht aus der Welt schaffen. Der wird sich immer wieder daran erinnern. Da wird das Vertrauen geschädigt sein. Wenn andere das mitbekommen haben, dann ist vielleicht der Ruf dieses Menschen bei anderen ruiniert. Oder bei schlimmen, falschen Taten, wie beispielsweise jemanden getötet zu haben, das ist sowieso generell nicht mehr rückgängig zu machen. Das kann ich nicht von mir aus einfach wieder gut machen. Und das ist das, was der christliche Glaube uns vermitteln will und uns sagen will. Und dann sagt er, der einzige Weg ist, dass Gott von seiner Seite aus uns vergibt, ohne dass wir irgendetwas dabei tun können, dass er auf uns zukommt und nicht wir versuchen mit Ritualen oder mit Meditation oder mit Gebet, was ja alles gut ist. Diese Sachen sind ja alle gut, sie drücken die Sehnsucht des Menschen nach Gott aus, aber Christen glauben, dass der einzige Weg, wie wir zu Gott kommen können, ist der Weg, dass Gott zu uns kommt. Dass er uns sucht, dass er unsere Schuld vergibt, neutralisiert. Und das ist ja das, woran sich Christen erinnern. Zu Weihnachten, zu Ostern, Jesus ist auf die Welt gekommen. Jesus ist gestraft worden an unserer Stelle als Menschen, ist bestraft worden für das, was wir an Schuld verursacht haben. Und dadurch können wir zu Gott kommen. Ich möchte an dieser Stelle auch einen Bibeltext lesen, den wir im Johannesevangelium finden, der noch einmal betont, dass auch aus christlicher Sicht wir nicht vertreten können, dass alle Religionen gleich sind oder zum selben Ziel führen. Und zwar lese ich da eine Aussage Jesu vor, die wir im Johannesevangelium finden. Und zwar im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6. Da spricht Jesus mit seinen Jüngern und sagt ihnen, Jesus spricht zu ihm, hier zu Thomas, der ihn fragt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also hier der Anspruch von Jesus Christus, es gibt nur einen Weg, um zu Gott zu kommen. Es gibt nur eine Wahrheit, um Gott zu erkennen und das eigene Leben einordnen und interpretieren zu können. Und es gibt auch nur eine Möglichkeit, dieses ewige Leben zu bekommen. Also ich bin der Weg zu Gott, ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und zwar die Wahrheit bedeutet ja hier, ich kann euch Auskunft darüber geben, wer ihr seid. Ich kann euch Auskunft darüber geben, wer Gott ist. Nur allein in der Verkündigung Jesu können wir diese Wahrheiten erfassen und er ist das Leben, er ist derjenige, der ewiges Leben geben kann. Und das ist immerhin ja hier der Anspruch von Jesus Christus, von dem alle Christen glauben, dass er ja am Anfang des christlichen Glaubens steht. Er ist ja den, auf den sich alle Kirchen und Gemeinden berufen. Und das heißt, wenn jemand Christ sein will, dann müsste er auch diese Aussage Jesu akzeptieren. Also zu sagen, wenn ich Christ bin, dann muss ich die Aussage akzeptieren von dem, an den ich glaube, von dem, nach dem ich mich benenne. Und dieser Jesus Christus hat von sich aus deutlich gemacht und den Anspruch erhoben, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und das ist eben der durch ihn. Also der, dass wir darauf vertrauen, wenn wir ihn um Vergebung unserer Sünden bitten, dass unsere Schuld vergeben werden kann, dass er dafür gestorben ist. Und diesen Anspruch, den stellt Jesus hier an jeden ganz persönlich. Es geht hier also nicht um Entscheidung irgendwelcher Regierungsbehörden, die den Frieden zwischen den Religionen stiften wollen. Das ist gut, zweifellos. Und da können sich Christen nur darüber freuen, denn wir alle profitieren ja von einem Religionsfrieden in Deutschland und weltweit. Aber das beantwortet noch nicht die Frage, ob die Religionen nun wirklich gleich sind. Sie sind dann gleichberechtigt vor dem Staat. Man will eine gegenseitige Toleranz erreichen, wie bei den verschiedenen Parteien untereinander oder den verschiedenen Fußballvereinen. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir alle Unterschiede einnivellieren. Die Unterschiede sind da. Jede der Religionen behauptet das auch, weiß darum. Und jetzt geht es für uns daran, diese Unterschiede wahrzunehmen und dann zu bewerten und uns dann zu entscheiden, welche Antwort halten wir für die richtige, für die wahrscheinliche und dann diese Überzeugung auch zu vertreten. Und natürlich dem anderen auch seine Überzeugung zu lassen. Also es geht ja nicht darum, irgendjemandem etwas aufzudrängen, aufzuzwingen oder Menschen zu unterdrücken, wie es in allen Religionen immer wieder mal passiert ist, sondern dass wir darüber reden, darüber nachdenken und dann den richtigen Weg für unser Leben finden. Genauso wie wir sonst viele Angebote in irgendeinem Bereich bekommen und dann sagen müssen, so, das ist aber der richtige Weg, den ich gehen will, das habe ich als richtig erkannt und dafür muss ich mich natürlich mit hier der Bibel auseinandersetzen oder im Gespräch auch denn mit den Vorstellungen anderer Religionen, aber sie einfach nebeneinander stehen zu lassen, sie als gleich darzustellen, wird den Religionen nicht gerecht und wird dem christlichen Glauben erst recht nicht gerecht. Und ich habe in meiner Auseinandersetzung mit den Religionen und hier auch mit der Bibel den Eindruck gewonnen, das, was ich in der Bibel habe, das ist glaubwürdig, das ist zuverlässig, darauf kann man sein Leben bauen. Es stimmt überein mit dem, was wir über die Geschichte kennen. Es hat eine Logik, die bestechend ist. Hier habe ich auch jemanden, der wirklich so gelebt hat, wie er geredet hat. Der also nicht kein Heuchler war, nicht doppelbödig gelehrt oder gelebt hat. Hier ist Jesus in außerordentlicher Weise überzeugend. Und mir ist kein Vertreter irgendeiner Religion bekannt, der so stark sich für Menschen engagiert hat, so sehr Liebe ausgeübt hat, wie das Jesus getan hat. Das ist, finde ich, eine durchaus überzeugende Angelegenheit. Und hier wird auch die Last von Menschen genommen, selbst ihr Leben verändern zu müssen oder selbst besser werden zu müssen, um dann Gerechtigkeit vor Gott zu bekommen. Auch das sind, glaube ich, durchaus Pluspunkte, die dazu führen können, zu sagen, der christliche Glaube, das ist das, woran ich mich festhalten will. Wenn andere Menschen andere Wege gehen, dann müssen sie das tun. Jeder Mensch ist ja für sein Leben verantwortlich. Aber ich würde durchaus dazu ermutigen. Ich möchte damit auch zum Ende von meinem Vortrag kommen, der hoffentlich dazu beigetragen hat, dass Sie entweder manche Sachen, die Sie sowieso schon wissen, haben vertiefen können oder vielleicht auch manche neue Gedanken mitbekommen haben, gerade für die Frage, und das war ja hier heute Abend angekündigt, sind alle Religionen gleich? Da habe ich Ihnen ja versucht, Antwort zu geben von Aussagen der Religion selbst, von dem Vergleich des Religionswissenschaftlers, von dem, was wir in der Bibel darüber lesen können. Da müssen wir sagen, nein, diese Religionen sind nicht gleich, aber wir sollten Frieden miteinander halten, wir sollten uns miteinander austauschen können, aber dann auch zu einer persönlichen Entscheidung kommen können, wie stehe ich dazu? Also nicht irgendwie eine indifferente Position, die wird diesen Religionen nicht gerecht, keiner der Religionen gerecht, sondern dass ich dann weiß, woran ich glaube und daran festhalte und auch davon überzeugt sein darf. Das ist nichts Böses und Falsches, aber ich soll dann auch bereit sein, andere zu akzeptieren. Ich kann für meine Sache werben, dafür argumentieren, daran festhalten, aber ich muss deshalb keinen anderen zwingen, meine Position zu übernehmen. Ja, mich würde es dann freuen, wenn wir gleich noch die Möglichkeit haben zum Gespräch. Vielleicht haben sich da und dort auch Fragen ergeben, wo Sie sagen, darüber möchte ich noch mal genauer reden. Dann bin ich gerne dazu bereit. Ich werde also nicht gleich weglaufen. Und da hoffe ich, dass wir, wenn Fragen aufgetaucht sein sollen, die auch noch klären können.